Ist ja auch egal. Moin, herzlich willkommen zur Redaktionssitzung. Ein frohes neues Jahr wünscht die Redaktionssitzung, auch wenn wir uns natürlich untereinander schon begegnet sind, auch persönlich begegnet sind und schon viel miteinander ausgetauscht haben in den ersten Tagen des neuen Jahres. Aber es ist die erste Redaktionssitzung des neuen Jahres und ich weiß, viele haben darauf gewartet, dass wir einfach mal wieder ungefiltertes Zeug vor uns hin blubbern. Das machen wir jetzt heute. Und wir haben ganz schön viele Themen auf der Liste und mir wurde gesagt, entweder zwischen, mach mal nicht zu lang, das kann man nicht hören, oder mach mal länger, meine Laufrunde ist länger als eure Podcast, mach mal länger. Nina, was hast du denn gehört für eine Rückmeldung dazu? Sollen wir lang oder kurz jetzt machen?
So, jetzt von der Länge her habe ich jetzt keine Rückmeldung direkt bekommen. Aber ich glaub,
hast du überhaupt keine Rückmeldung gekriegt? Also ich also weiß, ich habe früher in einer Band gespielt, wir haben so Schrammelpunk gemacht und da hat die mit meinem Bruder zusammen, da hat die Oma von der Freundin von meinem Bruder, die wollte sich das unbedingt anhören und so und war dann, als ich dann zum ersten Mal unsere Demo-Schrammelaufnahme hörte, da sagte sie, ja, ist ja besser, als wenn sie auf der Straße sind und so. Und sowas in der Art. Das heißt, wenn du gar keine Rückmeldung kriegst mit, ja, ach ja, du machst den Podcast und so, ah ja, schön. Ja, ist vielleicht nicht das beste Merkmal.
Nein, ich habe auch gute Rückmeldungen bekommen, dass man uns einfach auch gerne sabbeln hört, sage ich mal so.
Aber ja, dann schauen wir mal, wo die Reise hingeht heute.
Also ich gehöre auf jeden Fall zum Team kürzere Monologe von Tim, was Taktik anbelangt.
Ja, ich nehme
aber ich
auch
gebe
zurück.
Zu, ich habe leider auch von vielen Leuten gehört, sie finden das toll.
Ja, ja, das habe ich auch beides dann gehört schon.
Ja, genau, dann geben wir diesem Podcast-Projekt, dieser Redaktionssitzung, geben wir einfach gar keine Linie und es ist mal so, muss man gucken. Es ist wie so eine Wundertüte jedes Mal. Millanton-Wundertüte. Redaktionssitzung Nummer 11. Herzlich willkommen. So, wir müssen über Frankfurt reden. Wollen wir mit dem Sportlichen anfangen, wo ich mich natürlich arg zurücknehmen werde? Oder mit dem, was neben dem Platz passiert ist?
Mike. Wollen wir nicht über die Weihnachtsfeier noch reden? Naja.
Oh ja! Nina, sag doch mal, wer hat eigentlich bei der Weihnachtsfeier beim Quiz gewonnen?
Ja, ja. Euer Team natürlich, ne? Ihr wart ja auch beide in einem Team.
Ja, und auch das noch, ja.
Das wurde gelost.
Es wurde gelost. Genauso wie die Millanton Frühstücksbrettchen ausgelost wurden. Nein, nein, es wurde wirklich gelost und ich habe mich eigentlich geärgert. Ich muss ehrlich sagen, ich wollte gar nicht mit dir zusammen in ein Team, Mike. Ich wollte eigentlich unbedingt mit Ronny in ein Team, weil ich dachte,
ich
Ronny,
auch.
Das ist das wandelnde Lexikon. Aber dann hat er gar nicht so viel angeboten während des Quizzes eigentlich, ne?
Ja, um euch kurz abzuholen, wir waren im St. Pauli Office. Das ist ja der Laden in der Wohlwillstraße, der unter anderem eben auch Stadtteilführungen anbietet. Und die haben einen total tollen Partykeller. Da war ich noch nie drin vorher. Und ich muss sagen, das sieht wirklich total gemütlich da unten aus. Ist es auch. Und die bieten da eben ein Stadtteilquiz an. Das hat Henning durchgeführt. Und ja, das haben wir, glaube ich, alle sehr genossen, viel Spaß gehabt und vor allem das Team von Tim und mir hat gewonnen. Da waren drin auch noch Yannick und Johnny und Justus.
Mein Team hat einen guten zweiten Platz gemacht, von daher. Wir waren ja auch nah dran.
Wir haben uns bei dieser, was war das, ich sag jetzt mal, Job-Karaoke, also Pantomime, da haben wir uns ja sehr gefreut, als ich Tims Beschreibung erraten habe. Und Anso guckte doch so ein bisschen pikiert und fragte dann die sehr schöne Frage, ist das bei euch immer so kompetitiv? Und da habe ich gesagt, okay, vielleicht nehmen wir dieses Weihnachtsfeierspiel hier ein bisschen zu ernst. Aber okay, naja.
Naja, ja, ist so.
Danach waren wir noch im Club, war auch nett. So,
Punkt. Muss man natürlich sagen, ne? Also St. Pauli Office, sehr schön. Es gibt aber natürlich auch noch andere Anbieter von Stadtteilführungen, die bestimmt auch Partykellers haben, wo Quizzes angeboten werden auf St. Pauli, damit wir hier keine Werbung schalten. Aber ja, das war cool da.
Ja, leider gibt es nicht mehr die Kurverwaltung. Die haben leider die Segel streichen müssen, weil es zu viele kommerzielle Anbieter gibt. Aber das ist ein anderes Thema. Schönen Gruß an Klaas an der Stelle. Ja, ich glaube, wir haben die Themen ausgereizt. Wir müssen dann wohl über Frankfurt reden. Tim, warst du beim Spiel?
Ich war beim Spiel, ich habe mir das die volle Breitseite natürlich gegeben. Ich habe mir auch danach nochmal, wobei das tat ja gar nicht so weh, also das Spiel selber tat gar nicht so weh, so die ersten 30 Minuten taten ganz schön weh. Da habe ich mir, die habe ich mir auch eigentlich fast nochmal komplett angeschaut nach Abpfiff. Und dann die ersten 20 der zweiten Halbzeit oder so habe ich mir nochmal angeschaut. Und genau, also die ersten 30 Minuten waren katastrophal. Also katastrophal ist jetzt ein bisschen hart ausgedrückt, aber da hat Frankfurt das auch extrem gut gemacht und St. Pauli nicht. Hat ein paar taktische Probleme und das haben sie dann angepasst und dann lief das ganz schön gut, muss ich mal sagen. Ich weiß nicht, wie habt ihr das wahrgenommen?
Ja, also...
Nina fängt an.
Ich habe jetzt auch nicht alles, also ich habe nicht viel gesehen, ne, wie das immer so ist. Ich habe auch noch keine Zusammenfassung geguckt. Aber ich fand auch am Anfang von dem, was ich gesehen habe, habe ich ja echt hauptsächlich Frankfurt am Ball gesehen, wie sie da dann irgendwie 1000 Dribblings gemacht haben und einen Spieler nach dem anderen ausgespielt haben. Das war schon ordentlich. Und dann, was war das, irgendwie ein Abseitstor oder so erst? Und kurz danach.
Ja, super rausgespielt. Ganz tolles Tor von Frankfurt. Also glücklicherweise abseits, aber es war wirklich echt richtig gut. Also da fand ich auch so, die ersten 30 Minuten war Frankfurt brutal stark auch.
Ja, aber das Tor von Marmoush war ja auch richtig gut. Da hat er ja einfach reingedonnert.
So, ja, aber sieht man denn, du stehst ja in der Süd, wie war denn dein Blick auf die Situation mit Ekitike, als er das leere Tor vor sich hatte und irgendjemand dann gesagt hat, guck mal, hier steht der Pfosten, schieß mich ab?
Das weiß ich, ehrlicherweise habe ich da gar nicht so richtig, weiß nicht, ob ich das vielleicht verpasst habe.
Das ist dieses Erase, weißt du? Menschen vergessen ja gerne, das Schlechte vergessen Menschen ja total gerne und sagen, nee, war alles super. Nee, Frankfurt hatte gar nicht so viele Chancen, viele Hochkarriere, war alles super.
Ist gar nicht so viel passiert. Für mich war das die Szene des Spiels, zumindest bis dann Marmoush das Tor geschossen hat. Also dann war das natürlich vorbei. Dann hatte ich ganz kurze Hoffnung, dass es vielleicht noch vom VAR wegen Abseits einkassiert wird, aber dem war nicht so. Der Pass raus auf den rechten Flügel, um mich rum guckten mich dann natürlich auch alle an und sagten, war das nicht Abseits? Und ich so, ja, nee, ich glaube, das war schon ein sehr guter Laufweg.
Wir haben ja auch schon gesagt, deine Abseits-Einschätzung, dass die richtig, richtig, richtig viel wert sind im Stadion, ne?
Also sie war richtig in dem Moment. Ich habe gesagt, es war kein Abseits, habe ich gesagt, aber es wird gecheckt und vielleicht irre ich mich, ja? War nicht so.
Nee. War auch scheiße verteidigt. Also muss ich ja auch mal jetzt sagen, ne? Also... Das muss ja auch mal raus, ne? Also man muss ja auch das Kind mal beim Namen nennen. David Nemeth, das ist natürlich nichts, was da passiert ist, ne? Also die Situation, das hat Frankfurt gut gespielt, hat den Diagonalball, das ist ja auch eines ihrer Elemente gewesen. Die Flanke, der Querpass, der da reinkommt, das ist dann natürlich, der geht genau auf Nemeth, den kann er von mir aus zur Ecke klären, der kann ihn sogar annehmen, die Zeit hat er, das machst du natürlich nicht in der Situation, aber der muss irgendwie weg. Auf jeden Fall nicht. So wie es passiert ist, ne? Weiß der selber ganz genau, wissen alle ganz genau. Und ja, da gab es ja auch noch ganz andere Sachen. Das Abseitstor war das. Das war ja so ein Ding von Philipp Treu irgendwie. Nee, das Pfostending von.
Das Pfostending war von Treu.
Ich traue mich jetzt, den Namen auszusprechen. Ekitike. Ekitike.
Das ist gar nicht so schwer. Also, nee. Bundesliga-Trainer. Ich habe nur eine Zeit lang. Aber das tun wir natürlich nicht.
Ich habe eine Zeit lang, habe ich nicht Ekitike gesagt, sondern Etikite. Also andersrum, das T und das K sozusagen vertauscht.
Ich kenne Menschen,
jetzt habe ich das sagen, eingepflanzt bei euch.
Nee, wird bei mir funktionieren. Aber
sag den Namen mal dreimal ganz schnell hintereinander, Mike.
Ekitike, Ekitike, Ekitike. Ich kenne Menschen, die sagen auch, nachdem er jetzt inzwischen 3 Jahre bei uns spielt, immer noch Bufalka statt Bukalfa. Also von daher.
Aflan, habe ich auch letztens gehört irgendwo. Aflan. Vorleiern.
Ach du Schande, okay, da wäre ich gar nicht drauf gekommen. Also da bin ich aber mit Dapo, finde ich, haben wir auch eine gute, einfachere Lösung. Aber Afolayan finde ich nach wie vor auch nicht so schwer.
War denn das letztens?
Ist auch nicht schwer.
Bei irgendeinem Kommentator, da war Bufalka, war auf jeden Fall drin. Bufala habe ich, glaube ich, mal gehört.
Das uneheliche Kind von Bukalfa und Bubala. Ja, egal, gut, wir schweifen ab. Frankfurt waren wir immer noch.
Ja, 1-0 Führung dann. Und wer hätte es gedacht? Also zu dem Zeitpunkt, ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist, habe ich gedacht, eieiei, das könnte ein teurer Abend werden.
Ja, ich auch.
Nee, habe ich nicht gedacht.
Wir werden abgeschossen.
Hast du auch gedacht, Nina?
Also ich habe gedacht, wir kriegen noch 3 Dinger.
Ja,
oder 4, 2. 2 Dinger. 2. 3-0, dass wir 3-0 verlieren.
Mhm. Ja. Also erstens habe ich nicht und zweitens aber, war ja auch gar kein Abend. Also von daher, nee.
Ja, nee. Ja, okay. Nur weil es kein Abend war.
Ja, nein, weil wir das bisher einfach jedes Mal so gut gemacht haben und selbst, also das einzige Spiel, wo das ja eben nicht zutrifft, wo wir wirklich einfach auseinandergebrochen, in Anführungsstrichen, ist auch Quatsch, aber gegen Mainz, das 0-3, so, das war ein Spiel, wo wir einfach an dem Tag gar nichts gerissen haben. Selbst gegen Gladbach war ja am Ende auch noch immer wieder, auch wenn dann die Leistung nicht so gut war, war man am Ende immer noch mal dran. Und ja, deswegen war ich mir eigentlich sicher, dass das nicht schlimm wird, also auch was die Tordifferenz anbelangt. Und vor allem, du hast bisher bei keiner Mannschaft das Gefühl gehabt, dass die uns auseinanderspielen können. Und das wissen die auch alle. Und die wissen auch alle, dass wir eine gewisse Qualität im Umschaltspiel haben. Und das ist, glaube ich, einfach Profifußball 2025 oder 2024. Wenn man führt, dann spielt man das sauber runter und muss nicht noch drei Stück hinterher machen. Also das ist so, yeah, so ein Spiel, wie wo Bochum 7-2 verliert. Das ist dann halt die komplette Ausnahme, die die Regel bestätigt.
Also gerade das mit diesem nicht auseinandergespielt werden, ich finde, das hat Frankfurt schon gemacht, ne? Also das, und zwar so gut wie kein anderes Team, ne? Das haben die Bayern nicht gemacht, das hat Dortmund auch nicht geschafft. Das hat mit Abstrichen vielleicht, hat das ja Augsburg so ein bisschen gemacht, aber da war St. Pauli auch richtig schlecht. Aber sonst wurden die ja nie so hergespielt. Und die erste halbe Stunde gegen Frankfurt, das war schon ordentlich. Ich
genau,
meine, St. Pauli hat irgendwie die Chance von Morgan Gilavogi da, den er übrigens reinmachen muss da, aus 0,2 Metern Torentfernung. Das war ja der erste Torschuss. Also die haben ja in den ersten 35 Minuten nur einen Torschuss abgegeben.
Ja, aber nicht mehr nach der Führung. Also natürlich
ja, haben genau,
Chancen.
Ja,
so. Das ist halt der große Unterschied, dass, glaube ich, jedes Bundesliga-Team in dem Moment, wo es in Führung geht, erstmal sagt, alles klar, Etappenziel erreicht und jetzt machen wir erstmal weniger nach vorne und sehen zu, dass wir hinten gut stehen. Und ich finde diese Statistik nach wie vor unfassbar, dass jedes Spiel, in dem wir in dieser Saison in Führung gegangen sind, wir auch gewonnen haben. Und umgekehrt, jedes Spiel, mit dem wir in Rückstand gegangen sind, auch verloren haben. Also, dass es noch kein Unentschieden gab, was nicht 0-0 hieß.
Ah ja, okay.
Ja, habe ich mal eine Statistik rausgeholt.
Oh. Lass mal sehen. Absolut, ich bin total beeindruckt. Aber dann hättest du ja auch noch 30 Minuten den Laden dicht machen können. So sagen können, okay, bingo.
Tatsächlich habe ich in Stuttgart zu meinen Umstehenden gesagt, so, wir haben jetzt 1-0 geschossen, also kann nichts mehr passieren. Wir haben bisher alle Spiele nach Führung gewonnen. Und leider, also Arne saß ja gestern neben mir, schönen Gruß, der aus unserer Redaktion, der dann neben mir saß und ich den auch erklärte, ja, wir haben noch nie einen Punkt geholt, wenn wir in Rückstand gegangen sind. Und er dann gesagt hat, ey, haltst du bitte die Fresse, das will ich doch jetzt gar nicht wissen. Ich so, ja, kann ich nicht aus meiner Haut, tut mir leid.
Spiegelneuronen.
Mike. Ja.
Ist nicht. Ja, scheiße. Also, okay. Lag an dir, dass wir das Ding nicht getroffen haben. Nee, also, genau. Sportliches Thema, was dann kam, war natürlich das Gegenteil von der Rückstand war ein Niederschlag für den FC St. Pauli, sondern, ja, genau. Das Spiel drehte sich komplett. St. Pauli extrem stark, muss eigentlich schon vor der Pause, müssen sie das 1-1 machen. Jackson Irvine muss endlich mal ein Tor machen. Das ist kaum noch auszuhalten, ne, was der für Chancen hat, finde ich. Und er hat das letzte Saison hat er es ja auch gehabt, nur da war die Phase kürzer, bis er das erste Tor endlich gemacht hat und danach war ja sozusagen, dann flutschte es ja richtig so, aber jetzt, das, ja, der hat auch in der Mixzone, danach war der. Der ist ja so geil, brutal ehrlich, ne? Und so komplett hart zu allen. Wenn man verloren hat, dann ist er ja richtig hart zu allen, vor allem zu sich selbst. Und der hat das von sich selber aus auch angesprochen, ne? Also seine Abschlussschwäche und so, dass das auch ein Problem ist, so, ne? Und nicht nur für ihn, sondern halt auch dem Team schon was gekostet hat und so. So ungefähr hat er das gesagt, ne? Genau.
Einfach geht's nämlich zusammen. Wie so ein F-Jugendkicker, einfach 3 Meter vorm Tor, Pike, Druff, kann nicht mehr viel schief gehen. Hätte in dem Fall geholfen. Da ist er einfach ein zu guter Spieler, weil er es schöner lösen wollte und das hat halt nicht funktioniert. Ja, können wir nicht ändern. Ärgerlich.
Sag mal, wisst ihr, was ich mich gefragt habe? Das ist ja jetzt tatsächlich total untypisch gewesen, dass St. Pauli in der ersten Halbzeit auf die Nord gespielt hat und in der zweiten Halbzeit in Richtung Südkurve. Und ich habe mich eine Zeit lang gefragt, ob es überhaupt, ob der FC St. Pauli überhaupt in der zweiten, normalerweise sagt man ja, in der zweiten Halbzeit möchte man gerne auf seine Heimkurve spielen, weil da irgendwie, weil das ein bisschen emotionaler ist, ein bisschen mehr Stimmung dann sozusagen aufkommt. Hatte ich gedacht, hat man früher immer so gemacht oder so und machen auch viele Teams. Bei St. Pauli habe ich gedacht, vielleicht haben die irgendwann mal ein gutes Erlebnis gehabt, als es genau andersrum war. Und deswegen war sozusagen Seitenwahl. Da haben sozusagen, wenn der Gegner gesagt hat, nee, ihr spielt mal erstmal auf die Süd und dann in der zweiten Halbzeit auf die Nord, dass das irgendwie ein Nachteil wäre. Und ich habe das Gefühl gehabt, die haben das beide immer so entschieden. Wisst ihr da was? Ein paar Insights aus dem Team sozusagen. Aber es war es auf jeden Fall selten. Also es ist mir einfach aufgefallen. Es ist selten, dass St. Pauli in der zweiten Halbzeit in Richtung Süd spielt, oder?
Habe ich noch nie so drauf geachtet, ehrlich gesagt.
Okay, vielleicht check ich. Also ich achte da drauf, aber das ist. Und ich würde dir zustimmen. Also es ist selten der Fall. Ich glaube einfach tatsächlich, dass das ganz oft mit dem Stand der Sonne, also wenn es irgendwie blendet, zu tun hat. Aber weil ich ja eben schon sagte, das war gestern kein Abendspiel, auch wenn es so aussah, es war halt gestern schon dunkel. Also von daher.
Ach so, weil beide Teams eigentlich dann sozusagen das so haben wollen und dann. Mhm. Ja, aber das wird ja keinen Sinn ergeben. Ne? Je nachdem, wenn du sagst 50-50 ist die Seitenwahl sozusagen, dann wird das ja auch immer wechseln. Aber es ist. Ich guck mal in die Zahlen, weil das wundert mich tatsächlich. Also ist mir.
Nee, weißt du, was du machst? Nächstes Mal einfach Mixzone, Jackson Irwin fragen. Fertig. Ja.
Da wird er wahrscheinlich, so an so einem Tag wie gestern, wird er wahrscheinlich, ja, und die habe ich auch noch verloren, die Seiten.
We have to be
more clinical in these situations, würde er dann sagen, zum Thema Seiten, weil we have to be more clinical, more severe.
Ja.
Ist so, schließen wir das Sportliche einfach ab. Man ärgert sich dann nur irgendwie rein, dass schon wieder kein Tor geschossen und so. Und Nina, du hast das vorher gesagt und ich muss das jetzt einmal rauskramen. Es nervt doch einfach brutal.
Ja, das nervt total. Aber ich muss sagen, ich freue mich, dass Scott Banks wieder gespielt hat. Obwohl er das Tor nicht gemacht hat.
Der ja auch nur die Latte trifft, ey. Meine Fresse.
Ja. Nee, habe ich mich auch drüber gefreut, weil der halt auch, und allgemein, das ist auch jetzt Thema Nachdreher, Redaktionssitzung, das ist dann natürlich auch drin. Alexander Blessin hat das danach gesagt und das fand ich ja total einleuchtend. Er hat gesagt, wir konnten diese gute Phase auch aufrechterhalten, obwohl wir viel und intensiv gearbeitet haben, weil endlich was von der Bank kommen konnte, weil du Scott Banks bringen konntest, weil du Noah Weishaupt bringen konntest, weil James Sands da noch mit reingekommen ist, weil du Leute hattest, bei denen sozusagen der, ja, muss man ja sagen, ne, die sind auf letzter Rille so in die Winterpause gekommen, weil du Leute hattest, mit denen dann da auch noch was geht, die auch auf diese Position gehört. Ich meine, bevor er sich verletzt hat, wurde Robert Wagner für die rechte Offensivposition eingewechselt. Immer, weil da einfach niemand anderes war. Das kannst du ja eigentlich niemandem erzählen. Und jetzt ist es natürlich super gut, dass du dann gegen die Frankfurter, die sowieso viel zu tief standen, wie Topmöller, der Frankfurter Trainer dann auch gesagt hat, viel zu tief standen und ständig Angriffswelle um Angriffswelle überstehen mussten, wenn die dann schon müde sind und dann bringst du nochmal Noah Weishaupt und einen Scott Banks damit rein, so temporeiche Spieler, die frisch sind, das tut natürlich besonders weh und da ist St. Pauli ja, der Druck hat nicht nachgelassen und man hatte früher in Spielen oder wir sind ja noch in der Hinrunde, aber vor Jahreswechsel hatte man ein, zwei Mal das Gefühl, die können den Druck nicht aufrechterhalten, weil sie auch selber müde werden. Und das kannst du halt jetzt nicht. Und Alexander Blessin hat danach gesagt, so, es tat dem ganzen Spiel total gut, dass er auch früher wechseln konnte und man nicht so einen Qualitätsabfall gesehen hat. Ich glaube, Qualitätsabfall hat er nicht gesagt, weil das wird er über seinen Kader nicht sagen. Aber er hat das schon angedeutet, dass das natürlich was anderes ist, wenn du Scott Banks und Noah Weishaupt da reinbringen kannst nach 60 Minuten, 70 Minuten, was weiß ich. Das war schon ganz gut.
Aber Kevin Trapp hat halt viel zu viel Zeit bei seinen Abschlägen gehabt.
Oh, hab ich gekostet. Auch viel zu spät. Ne? In der Nachspielzeit brauchst du auch keine gelbe Karte mehr zeigen. So, ne? Aber wenn du nach 50 Minuten schon anfängst, dir da so richtig latent viel Zeit zu lassen. Ne?
Also Harm Osmars hat halt immer, ich habe darauf geachtet irgendwann, er hat geguckt. Er stand dann ja irgendwann auch am 16er quasi und hat ja dann sich das ein oder andere Mal Kevin Knapp
viel zu spät
geschnappt. Zu spät. Und vor allem ganz lange ist er halt einfach irgendwann losgelaufen, als klar war, da kommt ein langer Ball. Und als er dann an der Mittellinie ankam, hat er sich umgedreht und geguckt. So, und dann ist Kevin Trapp erst losgelaufen, um seinen Abschlag zu machen. Und vorher stand er halt, hat gewartet, bis Harm Osmars an der Mittellinie ankommt, damit er auch ja nicht verpasst, dass es losgeht. Ja. So, das ist halt clever.
Aber und dumm von der anderen Seite.
Ja.
Also muss man auch sagen, ja, muss man ja so sagen. Weil das, also Zeitspiel ist eines der, und es regt mich auch sogar auf, wenn Nicola Vasil das macht, ne? Wie die in Stuttgart, wer er da hat, nach der Führung hat er da schon Zeitspiel betrieben. Und das stört mich total. Ich finde es also, der ganze Spielfluss, das nervt einfach brutal. Und ich finde, aber ich sag mal so, gibt es eigentlich, das weißt du wahrscheinlich, im Schiedsrichterwesen gibt es eine Pflicht, dass die ein bisschen höher Fußball gespielt haben müssen, die SchiedsrichterInnen?
Nee.
Weil das ist auf jeden Fall etwas, wo ich sagen würde, wenn du Profifußball pfeifst, dann musst du auch Fußball selber längere Zeit gespielt haben, einfach um so gewisse Situationen einfach zu kennen. Ich habe ganz oft bei SchiedsrichterInnen habe ich das Gefühl, die wissen gar nicht, was in der Situation los ist, weil es gewisse Sachen gibt, die wir drei kennen das, weil wir haben alle Fußball gespielt, weil es gewisse Sachen gibt auf dem Platz, da weißt du, okay, das, ja, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, aber ich finde, du merkst, Schiedsrichter, auch in der Zweikampfbewertung, merkst du einigen Schiedsrichtern an, dass die nicht Fußball gespielt haben oder auch nicht Fußball spielen, weil sie dann sozusagen die Dynamik, weil sie nicht selber so einen Zweikampf mal geführt haben, weil sie nicht selber mal genervt auf dem Platz standen und sagten, Alter, ist das scheiße, kann der jetzt endlich mal seinen Abstoß machen, der, weißt du, das.
Also in der Kreisklasse C würde ich dir recht geben, dass einige Leute das mit der Zweikampfbewertung nicht so gut hinkriegen, aber für den Profifußball würde ich das tatsächlich ausschließen. Also das,
ja, ich meine, ja, also klar, auch, ist ein super hohes Level, ja nicht so, aber trotzdem dieses Zeitspiel, das ist trotzdem so ein Punkt, wo ich denke, ey, das, ja, und da das hat ja nervt. Niemand was von. Ja, aber es hat niemand was von. Man muss aber, ja auch sagen, ey, wenn du überlegst, hier Liga verkauft zur Vermarktung und so, was willst du denn vermarkten? Da das Kevin Trapp und der Ball da 20 Minuten lang in der zweiten Halbzeit rumstehen, allein im Strafraum und darauf warten, dass Harm Osmars zur Mittellinie läuft.
Aber das ist ein ruhiges Bild, in dem die Werbebande bestens zur Geltung kommt. Also ich glaube, die DFL hat da gar kein Problem mit. So, und jetzt anders. Das Problem ist ja als Schiedsrichter, okay, kann er eine gelbe Karte geben? Ja, hätte er meinetwegen auch gerne früher machen können. Aber entscheidend ist doch als Schiedsrichter, dass er das nachspielen lässt. Und ich finde, 6 Minuten Nachspielzeit waren okay.
Ja, waren das okay? Wie lange aber war, die, wie lange war die Pause? Ja, genau. Wie lange war die Pause,
Pyro-Aktion? Die war auch, also die kommt einem ja immer länger vor, wenn man da sitzt, ne, weil man denkt, oh, hey, wir liegen hinten, wir müssen doch jetzt mal. Aber ich glaube, das waren, also ich kann ja nachgucken nachher, aber ich würde sagen, das waren maximal 2 Minuten. Ich würde sagen, weniger.
Ich gucke jetzt mal nach. Weil ich hatte nämlich, als diese 6 Minuten kamen, habe ich nämlich gedacht, so, das ist irgendwie nicht so geil. Also das habe ich gedacht, das ist eher zu kurz.
Also wir hatten wenig Verletzungspausen. Wir hatten die eine Auswechslung, die ein bisschen frech war, wo der Typ schon sehr lange braucht und sie dann irgendwie nur eine halbe Minute später noch die andere Tafel hochhalten und der dann auch nochmal sehr lange braucht und so. Aber ansonsten waren kaum Verletzungspausen. Also wenn überhaupt, ich kann mich an keine einzige erinnern. Und das Einzige ist dann halt Kevin Trapp und die Abschlüsse. Und die gehören halt auch zum Spiel irgendwo dazu. Und dass er den Ball nochmal rüberwirft und dann die Leute nach vorne schickt, das ist auch in Grenzen okay. Und lass es jedes Mal 20 Sekunden dauern und lass das 10-mal passiert sein. 10-mal 20, 200, 5 Minuten. Das ist aber trotzdem nichts, was irgendwie, das sind ja nur 3 Minuten 20. Nee, also ich kann mit den 6 Minuten, kann ich gut mitgehen.
Also wenn wir in Führung liegen würden, dann könnte ich damit nicht mitgehen, würde ich sagen, es ist viel zu viel. Und da wir zurückgelegen haben, habe ich mich natürlich drüber aufgeregt. Ist doch völlig logisch.
Na gut.
Ja. Was ich ja schade finde, ist, dass diese Nachspielzeit nicht läuft auf der Anzeigetafel am Millantor.
Ist in anderen Ländern anders. In Dänemark zum Beispiel.
Also aber nicht ist es in der ganzen Bundesliga so?
Ja. Das läuft nirgends. Also das darfst du nicht.
Wieso nicht?
Ja, habe ich auch mal gehört. Ich weiß aber gar nicht genau, was der Grund ist.
Der Grund ist, dass
Zeitspiel.
Angenommen, also nee, der Grund ist, dass Fußballfans einfach zu dumm sind, um Fußballregeln zu kapieren. So, muss ich mal ganz ehrlich sagen, als Schiedsrichter.
Daran liegt, ja, so. Völlig klar. Die Nachspielzeit nicht angezeigt wird auf der Anzeigetafel, liegt daran, dass Fußballfans zu dumm sind, um die Regeln zu kapieren.
Ja, und ich erkläre dir jetzt auch warum. Ja. Weil, wie lautet denn die Nachspielzeitregel? Der zeigt an 6 Minuten. Wie lange muss dann nachgespielt werden?
Mindestens völlig,
völlig freies Ermessen.
Nein, 6 Minuten. Wie lange darf nachgespielt werden? Völlig freies Ermessen, ja. Aber das ist halt das Problem. Die Leute würden ja in dem Moment, angenommen wir führen 1-0.
Aber es muss doch nicht 6 Minuten danach gespielt werden, oder?
Ja, siehst du, ich habe, du bestätigst gerade meinen Satz von eben. Und so. Nein, darf er nicht. Wenn er 6 Minuten anzeigt, muss er 6 Minuten nachspielen.
Da muss ich aber nochmal ein Hühnchen mit Felix Brüch rupfen, weil der macht
ja. Ja, wenn wir jetzt über 3 Sekunden reden, ist es was anderes, aber er darf nicht nach 5 Minuten abpfeifen.
Und was in 3 Sekunden aber passieren kann. Ich meine, der Moment, wo abgepfiffen wurde, ne, den fand ich auch scheiße. Da war St. Pauli nämlich gerade im letzten Drittel.
Okay, nein, aber also was passieren würde, wenn die Zeit mitläuft, ist einfach Folgendes. Wir führen 1-0. 5 Minuten 50 sind auf der Anzeigentafel und dann fängt das ganze Stadion an zu zählen. 10, 9, 8 und mit 0 jubeln alle und dann kommt der Schuss und der geht rein. Ja, zählt natürlich, weil der Schiedsrichter noch nicht abgepfiffen hat.
Geil, also, was für eine geile Situation, ist doch cool. Also nicht
zum Ausgleich.
Das, also nicht, wenn ich dabei bin, so, ne? Aber also als der vermeintliche Gewinner. Aber ich meine, es doch.
Nein, also ich bleib dabei, die Zeit wird nicht angezeigt, weil Fußballfans zu dumm sind und in Dänemark ist das anders.
Da die sind alle schlau. Ja,
genau. Da wissen die das und da wird die Zeit sauber angezeigt und läuft halt auch und da ist aber eh keiner im Stadion, deswegen ist es egal.
Krass, dass also, das in ganz Deutschland ist mir noch nie aufgefallen.
Nein, also bitte, es ist hier alles durchreglementiert. Natürlich ist sowas vorgegeben.
Also bei mir sind auf jeden Fall immer Leute neben mir, die schon eine Stoppuhr dann auf dem Handy haben.
Dann normal. Ziehen die immer alle mit.
Normal, das ist bei mir auch so. Ja, ich mache das auch. Ja, ja, völlig klar, ich mache das auch, weil mich das nervt. Also, aber
aber wir können halt das mit der Stoppuhr nicht so gut timen, dass wir dann alle mit 10, 9, 8 anfangen zu zählen. Das wäre mal total lustig, aber wird nicht passieren.
Das wäre total lustig.
Was mich aber nervt, ist, dass manchmal die Minutenzahl nicht mal, also nicht mal die Plus 3 oder so dann auf dem Bildschirm ist. Das ist voll selten. Also nicht, dass die jetzt
dass so abgedeckt sind. Dass sie gar nicht angezeigt wird, meinst du?
Ja. Bei uns ist dann einfach die 90.
Ja, genau, ist einfach 90.
Und dann steht da ja nichts. Also wenn ich dann nicht mitkriege, wie lange die Nachspielzeit ist, weil ich das nicht höre oder nicht sehe, dann weiß ich immer, dann bin ich total lost.
Ah, okay. Das ist, glaube ich, aber auch überall so. Also das ist jetzt auch kein Millantor-Ding, sondern das ist
Bildungspodcast hier.
Ja, das ist auch überall so. Da bist du natürlich vom Fernsehen verwöhnt, weil das da angezeigt wird. Deswegen kennt das jeder. Aber im Stadion soll das nicht so sein. Wie gesagt, kann man bestimmt diskutieren, ob das sinnvoll ist oder nicht. Aber ich bleibe bei meiner These. Fußballfans sind dumm. So. Alle natürlich. Außer St. Pauli-Fans. So. Womit wir bei den Frankfurtern wären. Beste Überleitung. Okay. Wer möchte denn mal...
Sache, das Internet ist, also dieses große, weite Internet ist voll von Leuten wie mir, die sagen, darf die Nachspielzeit nicht angezeigt werden im Bundesliga-Stadion? Und dann anderen Leuten, die sagen, ja, darf nicht. Also ist so.
Ja.
Nicht, dass ich dir das nicht geglaubt hätte, aber...
Nö, natürlich nicht, nö.
So, schön, dass wir jetzt schon 30 Minuten voll haben oder 29 irgendwas und jetzt erst zu den wirklichen Themen kommen, wo wir uns wirklich mal intensiv austauschen können. Also,
ja, an alle, die in ihrer Laufrunde jetzt erst bei schon bei 3/4 sind, ne, könnt ihr knicken. Also maximal die Hälfte erst, was ihr vor heute gelaufen seid.
So sieht's nämlich aus. Also, worum geht's? Wir haben gestern 2 Artikel veröffentlicht, am Sonntag haben wir 2 Artikel veröffentlicht. Heute ist Sonntag, aber... Ist ja auch egal, wann das hier veröffentlicht wird. Wir haben am Sonntag 2 Artikel veröffentlicht, einen nachts an den Spielbericht morgens und nachts haben wir einen Artikel mit der Überschrift Lieb doch, wen du willst veröffentlicht, weil es im Gästeblog in der Nordkurve unter anderem ein Banner wurde da gezeigt, wo stand CBD statt CSD. CBD zur Erklärung ist Cannabinoid oder CBD ist ein Cannabinoid. Bionid.
Ach, das ist ja scheiße. Du hast doch den Artikel geschrieben.
Ja, ich habe das eigentlich. Das war ein Rechtschreibfehler, deswegen ist es, und da ist es mir irgendwie angezeigt worden. Ist ja auch egal. Und CSD muss man, glaube ich, nicht erklären. Ist eine, wie ich jetzt im Laufe des Sonntags herausgefunden habe, auch so ein bisschen eine Reaktion auf eine Tapete, die es mal beim Pokalspiel gab vor ein paar Jahren. Da wurde in der Südkurve eine Tapete gezeigt mit FCSP gleich THC SGE gleich CBD. Also THC ist ja sozusagen das psychoaktive Cannabinoid, CBD nur, sage ich in Anführungsstrichen, ich mache hier Anführungsstriche, für viele nur das nicht psychoaktive, sondern nur das, was eine entspannende Wirkung hat. Und da auf die Tapete, die wurde irgendwie aufgegriffen, dass da jemand dann der Ansicht ist oder eine Gruppe von Leuten, eine größere Gruppe von Leuten, der Meinung ist, ja geil, dann machen wir jetzt CSD, packen wir damit rein und dann dissen wir sie richtig hart und ja, mir ist scheißegal, weil ich finde es auch halt. Das ist natürlich völliger Humbug und total scheiße. Aber es ist auf jeden Fall, also es gibt sozusagen zu diesem CBD-Thema eine Vorgeschichte. Genau.
Diese jetzt muss ich mal sagen, ich habe nicht gewusst, was CBD heißt. Ich habe im Stadion erstmal gesessen und hä?
Geht, glaube ich,
was wollen die damit sagen?
Ja, mir war das klar.
Hattest du die alte Tapete noch im Kopf?
Nee, das wusste ich jetzt auch nicht.
Ich habe das auch erst ja, heute am späten Nachmittag habe ich das irgendwo gesehen, in den tiefen Untiefen von Eintracht Frankfurt Fanforen oder irgendwie so, irgendwo habe ich das gesehen.
Ja. Okay, aber Nina, es gab dann eine Antwort von uns noch in der zweiten Halbzeit?
Moment, das habe ich mir abgeschrieben. Ein Tag auf dem CSD besser als ein Leben auf CBD. Stand auf der
Was Tapete. Insbesondere in der Kürze der Zeit eine recht smarte, schnelle Antwort ist, ja, ohne irgendjemanden zu dissen. Ja.
Und finde ich auch.
Genau, das finde ich auch total bemerkenswert. Das habe ich ja noch nie mitbekommen. Ist das gang und gäbe? Hast du sowas schon mal mitbekommen, dass Tapeten während des Spiels gemalt werden?
Kann passieren, ja.
Ja, okay, krass.
Muss man dann halt vorrichtig haben.
Äußerst bemerkenswert.
Eine Dose und eine Tapete und dann muss man das halt schnell machen. Aber.
Naja,
wenn die alles gemalt hat und so, wie schnell, also keine Ahnung.
Wenn andere Fans da auf dem Sofa sitzen können und irgendwie Raufasertapete im Gästeblock anbringen können, dann kriegt man auch eine Dose und ein paar Tapetenrollen rein wahrscheinlich. Ja, aber trotzdem sehr bemerkenswert, eine sehr gute Reaktion der Südkurve auf dieses queerfeindliche Banner. Es wurde noch was gezeigt, eine kleine Tapete, der ich eigentlich gar nicht so viel Beachtung geschenkt habe anfangs. Weil ich dachte, oh, das ist so abgefahren. Da habe ich erst überlegt, ob das irgendeine Art Satire ist. Da stand nämlich drauf, da wurde eine Spritze gezeigt mit brauner Flüssigkeit. Da stand 5G drauf auf dieser Spritze. Und da stand dann dazu geschrieben, eure Toleranz endet an der Spitze der Impfnadel. Richtig? Endet an der Spitze der Impfnadel?
Mhm.
Ja, genau. Nun habe ich aber, und dann habe ich gedacht, oh krass, das ist ja super Aluhut-mäßig, vor allem, dass dann 5G da noch mitsteht und so, komplett wild. Jetzt habe ich aber auch mitbekommen, auch heute Nachmittag noch, dass auch rund um den Gästeblock Sticker aufgetaucht sind, wo stand hier allen 2G-Ultras aufs Maul, so ungefähr, also das stand da so wörtlich drauf. Und dann da in Richtung, Ultraszenen von Mainz, Stuttgart und St. Pauli. Also da scheinen wohl tatsächlich ein paar Leute ein Thema zu haben.
Sag ja, ich war ja auch bei Hansa und so auch, also dass die einen immer, also bei Hansa ist jetzt auch nicht überraschend, ne? Aber die waren ja auch immer auf den so, St. Pauli, die blöden 2G-Ultras.
Also genau, zum Hintergrund. Mike, möchtest du uns den Hintergrund erzählen, warum da überhaupt, was das 2G überhaupt zu bedeuten hat? Wenn wir schon bei CBD das aufklären, dann können wir 2G vielleicht auch aufklären.
Oh mein Gott, das war 2020, das weiß ich doch heute nicht mehr. Also 2G-Status war ja, dass man nicht nur geimpft, sondern auch getestet sein musste und nur dann ins Stadion durfte. Und der Test auch immer, also zumindest anfangs war das maximal 72 Stunden oder ich glaube ganz am Anfang sogar innerhalb von 24 Stunden musste der Test gemacht worden sein. Und nur dann hatte man Stadionzugang und es war halt, da gab es die App und mit der konnte man das nachweisen und das wurde am Stadioneingang kontrolliert. Die
Luca-App da, ne?
Ja, ich glaube, es gab sogar noch verschiedene Varianten.
Corona-Warn-App oder irgendwas.
Ja, genau, Corona-Warn-App, glaube ich. Genau, und andere Vereine sind halt ja, anders vorgegangen. Also Rostock hat gesagt, kommt doch alle, egal. Egal, völlig egal. Also die, da musste man, glaube ich, gar nichts machen. Und
ja, es gab halt auch, also zum Hintergrund, es gibt halt auch Fanszenen, die das sozusagen akzeptiert haben, diese Regelung. Und es gibt Fanszenen, die gesagt haben, nee, unter den Regelungen gehen wir nicht ins Stadion. Ne? Und dann zwei
gesammelt. Ja, das war ja dann Stadion. Auch das Ding, dass Hansa zum Beispiel nicht zu uns gekommen ist.
Genau.
Ja.
Genau. Und aber das Thema scheint, ich sag mal, wieder aktuell zu sein. Erst dann denkt man natürlich, okay, das ist irgendwie eine Aktion, die kommt irgendwie Jahre zu spät. Aber ich habe jetzt auch mitbekommen, dass das durchaus, ja, jetzt durchaus wieder an Relevanz gewinnt in dieser ganzen Aufarbeitung, in dieser Pandemie-Aufarbeitung, dass da durchaus noch, ja, wie soll ich sagen, nachgetreten wird. Genau, und das fand ich schon bemerkenswert. Ich meine, da muss jemand nicht nur sich überlegen, ey, ich mache jetzt mal eine Spritze und mal eine Tapete dazu, sondern ich lasse auch Sticker drucken der Richtung. Das ist ja schon ganz schön, also
ja,
von bemerkenswerter Rhetorik, sowohl das eine als auch das andere. Und das habe ich für die Frankfurt-Fanszene, ich das jetzt nicht so eingeschätzt, oder?
Ja, auch nicht nur die Tapete, sondern auch dieses Banner mit Gruppo non vaccinatio oder was auch immer drin steht.
Ach
so.
Ja, stimmt, das war ja auch noch.
Dass sie sich dann auch noch so eine ganze Gruppe oder so ausgedacht haben und dann, also die hing ja dann kurz neben dieser Tapete auch. Dann haben die das auch wieder abgehangen irgendwann, aber trotzdem. Also die haben dann ein richtiges großes Ding da draus gemacht, keine Ahnung. Hauptsache halt so viel St. Pauli kritisieren, wie es geht und alles, was St. Pauli je.
Ja, alles raushauen.
Ja.
Genau, die Frage. Ich gucke gerade mal. Also, Frankfurt hat jetzt in relativ kurzer Zeit gegen Stuttgart, Mainz und St. Pauli gespielt. Also, Stuttgart war im November, Mainz im Dezember. Also, vielleicht waren dann die Aufkleber auch einfach günstiger in so einem großen Pack und dann konnte man die Tapeten jetzt auch vielleicht wiederverwenden bei allen drei Spielen. Weiß ich nicht. Nur bei uns ist es aufgefallen. Das kann natürlich auch sein. Überzeugt mich selbst nicht die Argumentation, aber ich wollte es zumindest einmal ins Feld führen.
Ich weiß gar nicht, ob sie das bei Stuttgart und Mainz dann auch gezeigt haben, aber.
Aber die Aufkleber bestimmt.
Das mag sein, ja. Keine Ahnung.
Genau, also man muss dazu sagen, dieses Banner, vor allem das CBD statt CSD-Banner, das hat auch innerhalb, also wenn man so in den sozialen Medien das ein bisschen verfolgt hat, da gibt es ganz schön viele FrankfurterInnen, die sich da entschieden dagegen stellen und aber auch mindestens genauso viele, die sagen, ja, das passt zur aktuellen Entwicklung in der Frankfurter Fanszene, ohne da jetzt zu weit reinzugehen. Aber da bin ich zum Beispiel mal gespannt. Da können wir auch mal in den Redaktionsplan gucken. Yannick zeichnet aktuell Sonntagabend das nach dem Spielgespräch mit Basti Rett auf. Da bin ich auch mal gespannt, was da so rauskommt und was da für eine Aufarbeitung ist. Wir haben auf jeden Fall einen Artikel dazu veröffentlicht, indem wir uns vor allem mit dem großen Banner, mit dem CBD statt CSD Banner befasst haben, weil das einfach gar nicht geht, auch nicht als Provokation in irgendeine Richtung, völlig inakzeptables Gebaren, was da stattfindet und haben ja gestern Abend dann auch noch zu dritt diskutiert, ob wir das überhaupt machen wollen und ja, sind uns da, haben wir auch keine einheitliche Linie, wann wir was machen wollen oder nicht dazu, aber dieses Mal haben wir es gemacht, weil wir das halt einfach für notwendig halten, dass wir da, bevor da auch irgendwer anderes meint, da irgendwie eine Öffentlichkeit zu schaffen, die irgendwie, ja, das habe ich dann gestern schon verfolgt, die irgendwie erklärt, ja, CSD, damit ist das spanische Gericht gemeint, was sich gerade damit befasst, dass Barcelona keine Spieler anmelden kann, wo es natürlich komplett kirre wird. So, also das, so bescheuert, das habe ich noch nie gehört. Und jeder, der da CSD raufschreibt, weiß auch, was das für eine Wirkung hat. Also da wird das bewusst, Queerfeindlichkeit wird da bewusst sozusagen ausgelebt, einfach nur um zu provozieren. Ja, finde ich ganz schön armselig. Naja, genau. Und wir haben den FC St. Pauli, der hat schon drauf reagiert auch. Der hat ein Statement auch dazu abgegeben, was sich, ich sag mal so, mit dem deckt, was wir auch dazu geschrieben haben. Wir haben heute Vormittag auch Eintracht Frankfurt angeschrieben. Da sind wir mal gespannt. Sonntag natürlich auch brutal, da mal eben so einen Verein anzuschreiben und zu sagen, ja, könnt ihr uns dazu irgendwas sagen? Da schauen wir mal. Sollten dazu noch was kommen von Frankfurter Seite, dann werden wir das sicherlich entweder in dem Artikel selber updaten oder ich mache das jetzt mal unabgesprochen mit Mike, in der Lage veröffentlichen.
Auf gar keinen Fall.
Genau. Ja, ich bin auch gespannt, was das für Konsequenzen noch hat. Also, keine Ahnung. Frankfurt ist ein merkwürdig, was politische Ausrichtung angeht, sage ich mal.
Ja. Also spannend wird es ja schon jetzt unter der Woche beim Heimspiel. Es gab ja auch oftmals schon die Forderung, dass da jetzt irgendwie mit Tapeten drauf reagiert wird. Das Problem ist ja, dass die Tapete halt auch nicht namentlich gekennzeichnet war, also kein Gruppenkürzel oder sowas dabei war. Von daher weiß ich nicht, ob man da jetzt irgendwie drauf antworten will und wenn ja, wie genau sie das machen könnten. Ich meine, so ein Bamble has no colors Gedöns kann man natürlich einfach jetzt wieder raushauen und so tun, als wäre man dann eben wieder die weltoffene Fanszene. Ist dann natürlich so ein bisschen die Frage der Glaubwürdigkeit, aber gut, das wird man schauen.
Sehen, nicht schauen. Entschuldigung, dass ich das korrigiere. Total doof, können wir auch ausschneiden.
Ja, immerhin hast du mich nicht Thomas genannt, das ist schon okay. Meine Güte. Schlimm.
Okay, Stefan, fährst du nach Bochum?
Ich fahre nach Bochum, ja. Freue mich auch drauf. Das habe ich bestimmt schon 100 Mal erzählt. Mein Lieblingsstadion in Deutschland.
Da bist du ja nicht alleine. Nina, warst du schon mal in Bochum?
Nee, ich war noch nicht in Bochum. Aber ich freue mich am meisten auf die Herbert Grönemeyer-Hymne.
Die hört man ja auch ab und an am Millerntor, aber ja, ich glaube, das ist ganz schön cool. Ich höre das nämlich von allen, die im Ruhrstadion schon mal gewesen sind, die sagen, ey, das ist das geilste Stadion Deutschlands. Und ich muss zu meiner Schande gestehen, ich bin noch nie da gewesen. Also ich bin wirklich, und diese, ja, es also
was für Leuten ich hier aufnehme, du. Mann, Mann, Mann.
Ja, Nina ist ja immerhin da, aber ich mach's schon wieder nicht, ne? Ja, ich war irgendwie total doof und habe auch alles verpasst. Es war auch zweimal Sonderzug nach Bochum und so habe ich beides verpasst und ist ja auch gar nicht so weit weg. Aber ja, ich schaffe das auch dieses Mal nicht nach Bochum und werde, ja, es ist total ärgerlich, weil Bochum steigt ja ab. Die sehen wir ja erstmal jahrelang nicht.
Also mein Idealszenario ist ja immer noch, dass Union absteigt. Aber gut.
Wir können ja beide absteigen.
Ja, aber Kiel muss ja auch. So viele
können ja die alle drei absteigen. Von mir steigen ja alle drei ab, nehme ich.
Union halt Relegation.
Also Hoffenheim kann ja auch absteigen eigentlich, ne? Die sind ja auch richtig schlecht.
Ach, da hätte ich auch nichts gegen, wenn Hoffenheim absteigt.
Ja, ich auch nicht.
Also das müssen wir uns aber langsam auch mal festlegen. Also so viele Vereine gehen ja gar nicht runter.
Ich halte es mit den Frankfurtern, ne? Alles außer St. Pauli ist
Frankfurt
scheiße.
Steigt nicht ab. Ach so.
Ja, Frankfurt. Ja.
Na gut. Ja. Nina, fährst du denn nach Heidenheim?
Nee, leider nicht.
Das ist auch ganz schön stressig diese Woche. Also ich auch nicht, aber ich habe zumindest noch eine Ausrede. Wir treffen uns nämlich von den blinden Fußball-Bundesliga-Schiedsrichtern über ein verlängertes Wochenende. Deswegen hat sich mir die Frage zum Glück nicht gestellt, ob ich mir die Tour nochmal antun muss.
Ja, ich habe Family Duties da. Ich kann das auch nicht einrichten und ich glaube, es war die schlimmste Auswärtsfahrt, die ich jemals gemacht habe, war nach Heidenheim da 0-3 verlieren und dann wieder 12 Stunden, na, so lang war es nicht, 10 Stunden im Bus quetschen da und das war wirklich, Heidenheim hat mir wirklich den Rest gegeben, das hat mir von meiner ja durchaus nicht glorreichen Auswärtsfahrerkarriere, aber es ist auf jeden Fall ja einer der Trips, wo ich denke so, boah, das ist mir mein Knien, weil der Bus eng war, auf jeden Fall in Erinnerung geblieben.
Ja, also letztes Mal Heidenheim fand ich auch sehr, war auch sehr lustig, war ja Sonderzug und dann sind wir da wirklich, Donauwörth ist, triggert diese Auswärtsfahrt, weil wir da richtig Stunden standen, Stunden.
Das war das 4-2 und dann ist auf der Rückfahrt hat der Sonderzug 48 Stunden gebraucht, ne?
So nee. Ungefähr, nicht ganz.
Ah, das aber war das? War ich dachte, das wäre das 1-0 gewesen damals von Havel. Nee,
doch, das war da, als wir 10 Mal hintereinander gewonnen oder nicht?
Ja, doch, ja, okay.
Ach so, stimmt, dann war es 1-0 Havel ist richtig, aber Sonderzug 48 Stunden ist richtig, okay, ja. Nee, da war ich nicht, aber ich war bei dem 4-2, davor war ich da und das, ich weiß nicht, 3-0, also auf jeden Fall eine Niederlage habe ich da auch schon gesehen, ja.
Ja, ich meine, da hat man ja jahrelang nur Niederlagen
gesehen. Ja, genau.
Da hat man ja jahrelang noch nicht mal ein Tor gesehen von St. Pauli. Aber die letzten Jahre waren da immer gut. Also ich glaube, St. Pauli hat da die letzten 3 oder 4 Spiele gewonnen, oder nicht? Ja. In Heidenheim.
Gut, aber Heidenheim ist ja erst Samstag. Vorher erleben wir ja, wie das Spiel in Bochum abgebrochen wird, weil da ganz viele Bierbecher fast schon traditionell geworfen werden. Und in dem Moment, wo auch nur ein Tropfen einen St. Paulianer berühren wird, wird der ja zusammenbrechen und mindestens auf der Bahre abtransportiert werden.
Ja.
Ist das so richtig, Tim?
Thoughts and prayers sende ich schon mal im Vorwege hinaus.
Ja, wir haben ja
die Diskussion würde ich ungern aufwärmen, Mike.
Ach, warum nicht? Ich habe mich so drauf gefreut.
Nina, zur Info, Mike und ich haben uns am Freitag
war Weihnachtsfeier, Freitag.
Nachdem dieses Urteil rauskam, haben wir uns richtig gekabbelt. Genau über dieses Urteil, weil das natürlich, es ist ja auch egal, ob du es drehst oder wendest, das ist halt, also du machst es nie allen gerecht, aber...
Ja, aber sag doch mal, Nina, was hast du denn gedacht? Hast du gedacht, das muss für Bochum entschieden werden, es muss wiederholt werden oder es muss so bleiben, wie es war?
Also ich hätte...
Minus 3 Punkte für beide ist in so einem Fall für mich immer.
Ja, schön wäre es. Nee, also keine Ahnung, ich fand das Urteil irgendwie Quatsch. Also die haben ja am Ende halt, wie viele Minuten haben die da noch diesen Nichtsangriff-Pack gemacht?
3 oder so, keine Ahnung. Also ja, war schon Nachspielzeit
auf jeden Fall. Das war ja schon fast vorbei. Dann haben die schon ein ganzes Spiel gehabt. Und dann jetzt noch... Ich weiß, also das ist jetzt auch eine diskutabel, ne? Aber so ganz kaufe ich ihm das jetzt auch nicht ab, mit ob das jetzt so schlimm gewesen ist, keine Ahnung.
Mike aber schon.
Er war ja anscheinend,
das habe ich nicht gesagt.
Er war ja im Krankenhaus und alles, aber...
Aber du hast jetzt die 3 Möglichkeiten. Du kannst sagen, das Spiel wird für Bochum gewertet, so wie das DFB-Sportgericht es getan hat. Du kannst sagen, nein, das Spiel ist beendet worden, wir belassen es bei dem 1-1. Ja. Oder du kannst sagen, es gibt ein Wiederholungsspiel. Die 3 Möglichkeiten hast du als DFB-Sportrichterin. Und jetzt dein Urteil bitte.
Das 1-1 hätte einfach bleiben können. Also
ja, aber ich meine, man muss ja sagen, das ist ja für Bochum ein gutes Ergebnis auch. Ne? Ich meine, die waren in Unterzahl. Zu dem Zeitpunkt. Die haben ja 70 Minuten in Unterzahl gespielt. Oder 80.
Ja, aber natürlich machen
die
doch
alles, um das dann
völlig
um dann noch die Punkte zu kriegen. Und dann natürlich
das ist wieder das alte Ding. Die haben alle nicht Fußball gespielt, die das entschieden haben. Die
aber ganz ehrlich, du siehst doch, dass in dem Moment war doch Bochum im Ballbesitz.
Ja.
Die hatten einen Torwartabschlag. Wir haben von Kevin Trapp gelernt, dass man Torwartabschläge auch noch 3 Minuten rauszögern kann. Das heißt, die Nachspielzeit wäre danach gelaufen gewesen.
1-1 aus, Bums.
Und er hätte natürlich nur 2 Minuten 50 den Ball da liegen lassen, den Ball dann nochmal nach vorne geschossen und dann hätte, mir fällt kein Bochumer Spiel, Lukas Daschner das Siegtor getroffen. Beweise mir das Gegenteil. Kannst du nicht. Also...
Kokolores. Also wirklich, muss ich ehrlich sagen, ja klar, kann passieren. Aber ich meine, da fällt mir noch so einiges anderes ein, was so mal eben passieren kann.
Ey, komm an, also wenn hier ein Oliver Kahn sich prügeln kann, dann kann auch der Drewes da den kleinen Schliff aushalten mit einem. Mit dem Feuerzeug.
Ja, oder gutes Beispiel, ne? Olli Kahn damals in Freiburg vom Golfball getroffen, war blutig, den haben die rausgezwungen, der wollte weiterspielen. So. Ja. Und ja, klar, also es mag sein mit Drewes, dass da irgendwas war. Aber das tut natürlich besonders weh in dieser ganzen Situation, dass dieser Zweifel einfach bleibt, wenn man die Bilder sieht, okay, da ist so ein Feuerzeug, was den gestriffen hat. Und ja, klar, da sind sicherlich 2 Haare abgebrochen.
Und wirklich ist es auch scheiße, dieses Feuerzeug zu werfen.
Ja, so, das steht ja völlig außer Frage, glaube ich. Das ist ja völlig, das steht völlig außer Frage, dass das an Stumpfsinn kaum zu überbieten ist und super dämlich ist. Aber ja, es bleibt halt einfach also das ist sowieso dieses Geschmäckle in diesem ganzen, in diesem ganzen Vorgehen ist, finde ich auch, da bin ich voll bei Nina, dass das dieses, man, dass viele oder dass es durchaus Zweifel daran gibt, dass da einfach mehr draus gemacht wurde, als es ist. Also das und dass man sich dann auch irgendwie bei der Bewertung der ganzen Sache auf den VfL-Mannschaftsarzt verlässt. So, der natürlich auch gar nichts Böses im Schilde führt.
Ja, aber ist so. Also
ja, was willst du machen? Ist eine scheiß Situation für alle. Also das sehe ich auch sofort ein. Und ich verstehe aber auch, und da muss ich leider sagen, auch wenn ich da sonst ganz oft ganz anderer Meinung bin, aber was Dirk Zingler dazu sagt, der Union-Präsident, ist das ein Präsident oder ein Vorstandsvorsitzender bei Union?
Fuzzi.
Der grüß August da halt. Dass der, was der gesagt hat, das, ja, da habe ich
auch. Nee, das finde ich nicht. Also ich grundsätzlich, einmal vorweg, natürlich hat Drewes da mehr draus gemacht, als da tatsächlich war. Glaube ich auch.
Das hast du jetzt gesagt.
Ja, glaube ich auch. So, würde ich nicht aufschreiben, weil dann kann man das zu leicht zitieren und mich verklagen. Aber sage ich jetzt hier einfach mal, nach, wie lange ist, 51 Minuten hört eh keiner mehr zu. Aber das kann das DFB-Sportgericht nicht heranziehen als Bemessensgrundlage, dass sie glauben, dass der vielleicht mehr draus gemacht hat. Das muss einfach sich an den Fakten orientieren. Die Fakten sind, das Feuerzeug hat ihn getroffen. Die können jetzt nicht in einem Feldversuch nachstellen lassen, ab welchem Trefferwinkel ein Feuerzeug aus 12 Metern wehtut.
Völlig klar. Ist ja, das ist ja auch völlig klar. Es ist halt nur, deswegen sage ich ja, also du hast vollkommen recht, in die Bewertung sollte das nicht mit einfließen. Aber das ist dieses Geschmäckle, was bei diesem ganzen Ding dabei ist, dass Bochum sowieso da auf einmal eine Chance gesehen hat und das sozusagen
so größer gemacht hat. Als würden wir das jetzt hier diskutieren, wenn wir Fans des FC Bayern wären oder von Borussia Dortmund? Oder diskutieren wir das nur, weil es halt unseren Verein auch betrifft?
Das ist das Problem. Das hat Oke Göttlich gestern im Interview gesagt. Er war bei Sky in der Halbzeit und hat da ganz deutlich gesagt, also ich übersetze das jetzt mal, das ist ganz schön scheiße, dass da Unbeteiligte mit reingezogen werden, nämlich alle anderen Konkurrenten im Abstiegskampf in so eine Sache.
Aber
der hat dann noch ein paar andere Sachen gesagt, wo ich gedacht habe, wow, also dann hat er gesagt, dann hat er gesagt, ja, das öffnet ja Leuten Haus und Hof, die sich als Blau-Weißer in den schwarz-gelben Block stellen und dann mit Feuerzeugen werfen und so, ne? Da habe ich gedacht, so, okay, das ist jetzt ein bisschen weit hergeholt. Aber grundsätzlich hat er schon gesagt und da schon gesagt, dass ja, da auf jeden Fall Kritik angebracht ist.
Aber die Argumentation finde ich total verkehrt, weil Bochum hätte ja auch einfach tatsächlich das Spiel gewinnen können. Also es ist ja nicht so, dass Bochum jetzt aus dem Spiel 4 Punkte bekommt. So, sie kriegen halt 3 und wenn sie das Tor noch gemacht hätten in der verbleibenden Spielzeit, und ja, es wäre sehr unwahrscheinlich gewesen, aber es hätte ja noch passieren können und von daher kriegen sie jetzt halt die Punkte, als wenn sie gewonnen hätten. So, und das finde ich ist nicht ein Benachteiligen der anderen Vereine. Das kannst du ja umdrehen und sagen, Union hat jetzt ja dafür auch einen Punkt weniger. Jetzt kannst du natürlich sagen, okay, aber jetzt sind es 3 Punkte aus einem Spiel und sonst wären es nur 2 gewesen. Das ist mir zu theoretisch. Also ich finde nicht, dass man als anderer Verein sich in dieses Urteil einmischen darf, sondern das ist ein Ding zwischen Union und Bochum. Und St. Pauli muss damit leben, was da entschieden wurde.
Ja, ist ja auch komplett wild, ne? Da dieses, dass Zingler sagte, da wollen andere Vereine als Nebenkläger auftreten. Das ist natürlich komplett wild. Hat Oke dann auch gesagt im Interview, dass das wahrscheinlich rechtlich noch nicht mal möglich ist und St. Pauli da auf gar keinen Fall dabei wäre sozusagen. Aber es ist schon spannend und es ist halt total schwierig. Also da gibt's halt auch, ich glaube, wenn das andersrum entschieden worden wäre, dann hätte halt die Bochumer Seite geschäumt und hätte auch gute Argumente auf seiner Seite gehabt. So, das muss man halt auch einfach sagen. Das ist halt so ein, wenn das eine einfache Entscheidung wäre, dann würden wir das nicht diskutieren. So, ne? Und dann hätte das auch nicht so lange gedauert, dann wäre es völlig klar gewesen. Aber ist es halt nicht. Und ja, genau. Mich stört dieses Geschmäckle bei diesem Ganzen. Mich stört es, dass das, also ich meine, du hättest die gleiche Diskussion über eine Entscheidung, die hättest du, weiß ich nicht, die wäre anders eingefärbt gewesen, wenn, ja, denk mir,
wenn er geblutet hätte.
Ja, wenn er geblutet hätte, wenn er da, ich weiß nicht, bei Barcelona wurde mal ein Mofa von den Rängen geworfen, glaube ich, beim Klassiko.
Das war in Italien und bei Barcelona war es der Schweinekopf, aber.
Der Schweinekopf, genau, gegen Figo.
Schweinekopf, Mofa, Hauptsache Italien, genau. Hauptsache
Frankreich. Ja, aber also wenn das passiert wäre, dann wäre, glaube ich, diese ganze Diskussion anders eingefärbt gewesen. Und so hast du bei diesem ganzen Thema noch das Geschmäckle dabei, dass da jemand ist, der sein könnte, der vielleicht einfach, wenn der nicht in der Situation, wenn das eine andere Situation wäre, hätte ihn das nicht interessiert, hätte er gesagt, hey, Feuerzeuge, seid ihr bescheuert oder was, dann ist weggeworfen und weitergespielt.
Ja, also schuld ist der Feuerzeugwerfer, weil der einfach zu dumm ist und nicht mal treffen kann. Wenn er ihn wenigstens voll weggewämst hätte, dann hätten wir die Diskussion gar nicht.
Mit dem Feuerzeug. Wie willst du denn jemanden voll wegwämsen mit dem Feuerzeug?
Boah, das machen wir. Wann treffen wir uns das nächste Mal? Dann stellst du dich einfach 5 Meter vor mich und dann hole ich mal aus.
Kann ich mit dem Beton, wenn man, also mit der Kante dann auch trifft oder so, aber. Ja, wer weiß, wie doll das am Ende den auch getroffen hat, keine Ahnung. Aber
ja, es wird schon, also natürlich wird das, also kann man nur mutmaßen rum. Aber also ich finde halt, dieses Geschmäckle ist dabei bei dieser ganzen Diskussion und das nervt extrem.
Alles gut, ein Punkt noch. Ich glaube auch, das hat ihm nicht so wehgetan, wie er getan hat. Aber du stehst da und jetzt können wir nochmal über psychischen Druck und so sprechen. Du stehst da und weißt, da ist gerade schon mit Gegenständen geschmissen worden und das hat mich von hinten erwischt und das hat mich getroffen. Ich glaube schon, dass das auch was mit dir macht und dass, wenn er dann für sich sagt, ey, ich stelle mich hier nicht mehr hin, ich mache das nicht mehr, die können ja beim nächsten Mal schmeißen sie ein Messer. Ob das realistisch ist oder nicht, ganz anderes Thema, aber ja, ja. Dass das im Kopf bestimmt auch irgendwas mit dir macht und dass er dann sagt, ich spiele hier jetzt nicht mehr weiter. Kann ich verstehen. Und deswegen muss der keine Gehirnerschütterung oder sonst was haben. Und wenn das so ist, dass der nicht mehr weiter spielen will und Bochum nicht mehr wechseln kann, dann ist das eine krasse Benachteiligung, die ein Externer herbeigeführt hat, der zur Union gehört. Und damit ist für mich diese Spielwertung okay. Ob ich dem das glaube oder nicht, ist völlig egal. Leute, schmeißt nichts. Fertig. Punkt aus.
Ja, total dämlich. Der zur Union gehört, ist natürlich. Das ist natürlich das, was wo Union irgendwie sich benachteiligt sieht. Erinnert ihr euch noch? Des,
also die Brücke hat ja nicht mal Fuzzi Zingler überschritten, dass er gesagt hat, das war ein Hertha-Fan, oder? Also.
Oh, das wäre mal geil. Wenn da noch was reingemacht, wenn es irgendwelche Boulevard-Zeitungen dann irgendwie, so. Ja genau. Erinnert ihr euch noch an Relegation Regensburg gegen 1860? Andersrum, 1860 gegen Regensburg, das Rückspiel, wo die 60-Fans versucht haben, das Ding abzubrechen und alles Mögliche auf das Spielfeld geworfen haben und der Regensburg-Keeper da im Tor geblieben ist.
War die geilste ruhige Sau, ne? Ja. Also ich erinnere mich auf jeden Fall an diesen, ich weiß nicht, ob das der Capo war, keine Ahnung, von 60, der mit dieser Halsabschneider-Geste richtig, richtig groß in der Kamera war und einfach damit sagen wollte, das Spiel soll abgebrochen werden und wirklich die ganze Zeit da so stand, weil er gesagt hat, für mich zählt hier jetzt nur noch der Spielabbruch, aber halt auch nicht genug Mittel hatte, um das tatsächlich durchzusetzen. Also das war ganz großes Kino damals. Oh, wer war der Torwart? Warte, muss ich nachgucken. Red mal weiter, ich google das.
Ja, google mal. Okay, da wir jetzt gleich schon die Stunde reißen, gucken wir mal in den Redaktionsplan. Also wir haben schon gesagt, dass nach dem Spielgespräch erscheint, heute Nacht wahrscheinlich noch, würde ich schätzen. Also ich glaube, dass Yannick das relativ schnell bearbeitet. Also es kann heute Nacht gehört werden. Und wie gesagt, das ist ja dadurch aufgrund der Vorfälle durchaus ja interessant. Dann wird am Montag natürlich die Lage erscheinen, wie jedes Mal. Und zusätzlich werde ich mich an einen Nachdreher zum Frankfurt-Spiel machen. Da gibt's dann auch einen größeren Fokus auf die Neuzugänge. Das habe ich im Spielbericht bisher nicht gemacht. Dann ein bisschen der Ausblick auf die englische Woche, die dann jetzt, also die beiden weiteren Spiele, was da irgendwie drauf ankommt. Dann hat man so ein paar Statistiken, die ganz interessant sind, die bringe ich dann noch mit rein. Und natürlich viele Stimmen auch aus Mixzone und aus der Runde mit Blessin und. Das kommt dann am Montag. So, und jetzt gucke ich Nina einmal an, die sich bestimmt schon mit der Bochumer Fanszene befasst hat.
Ja, ich bin auch fast fertig.
Fast fertig. Und jetzt können wir mal überlegen, ob das vielleicht auch schon Montag rauskommt.
Ja, wenn ich das. Weil ich wollte das eigentlich heute Abend noch zu Ende machen. Ich wollte das eigentlich schon längst fertig haben, aber.
Ja, wie das so ist, ja. Boah, wollte schon längst fertig haben.
Kenne ich sehr zurück in meinem Zeitplan, den ich mir eigentlich ausgedacht hatte.
Dann gib doch mal, dann teaser uns doch mal, teaser doch mal ein bisschen an. Was ist denn die Bochumer Fanszene für eine?
Nicht so spannend tatsächlich.
Ist es so? Oh Mann, das teasert ja jetzt nicht so gut.
Nee, also ich kann spoilern, dass die keine Webseite, also deren Webseite ist nicht abrufbar wegen wegen der Ausgliederung, die sie 2017 gemacht haben. Und da gab es ein dann, das war nicht so toll für die Bochumer Fanszene. Ja. Und dann haben sie ihre Seite runtergenommen.
Und seitdem gibt's, also,
okay. Seitdem ist die nicht mehr wieder online. Also, es gibt da irgendwas auf Facebook. Ich weiß nicht, ob das offiziell von Ultras Bochum ist. Habe ich noch nicht so ganz gecheckt, aber da gibt's ein paar Fotos und Aufrufe zumindest.
Oh, geil, aber da musst du dich ja bei deiner Recherche, gräbst du dich wahrscheinlich immer in die Tiefen und Untiefen von sowas, oder? So Facebook-Seiten
ja,
mit.
Ja, unter anderem und auch Tiefen von eine Milliarde Faszination-Fankurven-Artikel.
Ja, stimmt. Ja. Oh, da müssen wir irgendwann mal drüber sprechen, ne? Faszination-Fankurve, der Betreiber hört auf zum 1. Februar und sucht Nachfolger.
Nein.
Oh, Mike.
Also, Stand jetzt gibt es niemanden, der diese Seite ab dem 1. Februar weiterbetreibt. Und sie haben jetzt gerade ein Verkaufsangebot geschrieben, wo sie halt auflisten, wir haben, keine Ahnung, 100.000 Leute auf Facebook und 50.000 auf Instagram oder wie viel auch immer und stellen das Ding zum Verkauf. Ist außerhalb unseres Budgets und vor allem außerhalb meines Interesses, diese Seite weiter zu führen, aber ich finde das schon sehr spannend, weil ich belächle das ja immer so ein bisschen als die Bild-Zeitung der deutschen Fanszene, aber es ist halt trotzdem ein Sammelpunkt von Dingen, die vorfallen.
Das ist so meine Hauptinformationsquelle, sage ich mal, bei was andere Szenen angeht. Und ich würde auch sagen, die, ich sag mal, neutralste, die jetzt nicht unbedingt. Also.
Na, dann gucken wir mal, wo du ab Februar deine Infos herbekommst, Tina.
Ja, Mann. Scheiße.
Noch ist ja nicht so weit, kann ja noch viel passieren. Ich habe nachgeguckt, Philipp Pentke war der Torhüter und der ist dann später noch zur TSG Hoffenheim gewechselt und inzwischen ist er beim 1. FC Köln. Aber den habe ich damals sehr gefeiert. Der war so super abgezockt und hat das alles um sich herum fliegen lassen, was da an Gegenständen kam und es hat ihn überhaupt nicht tangiert. Und er hat wirklich da mit so einer selbstsicheren Haltung gestanden und guckt und sagt, ja, schmeiß doch noch mehr, mir egal. Habe ich sehr gefeiert damals. Mag vielleicht auch ein bisschen mit meiner persönlichen Abneigung gegen 1860 zu tun haben, aber ja.
Fand ich sehr gut. Also, genau, also das ist der Montag. Gucken wir mal, wann Verein und Fanszene VfL Bochum rauskommt, ob am Montag oder am Dienstag. Das ist ja sowieso alles extrem gepresst. Das Spiel findet ja am Mittwoch statt. Die Pressekonferenz findet nicht, wie üblich, 2 Tage vorher Nachmittag statt, sondern nur 1 Tag vorher. Das findet dann am Dienstag statt. Das heißt, der Vorbericht, der wird erst Mittwochmorgen rauskommen. Vielleicht Dienstagabend noch, wenn ich das schaffe, da irgendwas vorzuarbeiten. Das muss ich mal schauen. Aber genau, das vor dem Spielgespräch, Mike.
Vor dem Spielgespräch macht Heini mit, also Michael mit Claudio Gentile von 1848.
Ah, super. 1848, sehr zu empfehlen. Ist für mich persönlich eine gute Quelle. Tatsächlich auch, weil die auch viel mit Zahlen und aber auch, also finde ich, eine sehr gute Schreibe auch haben.
Genau, dann entfällt aber leider das nach dem Spielgespräch aus Zeitgründen. Und es grätscht dann direkt hinein, das vor dem Spielgespräch, das macht Kasche mit Frau Nea. Also Petra Nea, aber Petra, in Social Media unter Frau Nea unterwegs. Und das dürfte dann erscheinen, wahrscheinlich schon am Donnerstagmorgen.
Das geht Schlag auf Schlag. Genau, also PK dann Dienstag 15:30 Uhr, dann Vorbericht erscheint Dienstagabend oder Mittwochmorgen, dann Spielbericht Donnerstagmorgen entsprechend. Und dann ist bereits, Freitag um 9 Uhr, also Freitagmorgen, findet bereits die PK für das Heidenheim-Spiel statt. Der Vorbericht erscheint dann irgendwann im Laufe, so Freitagabend ist, glaube ich, ein guter, kann man sich, glaube ich, ganz gut merken, dass das dann Freitagabend.
Ich weiß nicht, ob dann zwischen Heidenheim soll schon am Mittwochmorgen erscheinen, also vielleicht entweder ist es hier ein Tippfehler oder das kommt halt schon vorm Spiel raus. Kann ja auch mal passieren aus Zeitgründen.
Klar, auf jeden Fall. Genau, da müssen wir mal schauen, englische Woche, ob wir einen Nachdreher machen zu Bochum, weiß ich noch nicht.
Also wir gewinnen ja, von daher würde ich schon sagen, ja.
Ja, okay. Ja, das stimmt.
Aber dann muss ja auch mein Heidenheim-Artikel auch schon.
Ah, stimmt, den haben wir ja auch noch.
Donnerstag, Freitag.
Oh, Himini. Ich finde, das ist ja immer, ich muss ja sagen, so Verein und Fanszene, ich finde, das ist ein super Start, um sich mit dem kommenden Gegner zu befassen. Ich finde, den kann man schon, ich habe jetzt in Frankfurt, da habe ich gedacht, so, oh, Dienstag, geil. Dienstag schon für Samstag, ne? Also einfach schon mal, um sozusagen den, so eine Basis zu legen, dass man weiß, so, okay, Frankfurt, Fanszene, so und so und so, das finde ich ja total cool. Also da finde ich, den können wir auch schon, wenn du das schaffst, dann können wir den auch schon am Donnerstag raushauen eigentlich. Dann machen wir Spielbericht und...
Ja, vielleicht habe ich dann ja was zu tun auf der Fahrt nach Rom.
Ja, genau, stimmt. Spielbericht, und noch mal, Spielbericht und Fanszene am Donnerstag und dann Vorbericht im Laufe des Freitags oder so.
Das ist einfach auch der beste Beweis dafür, wir dürfen uns wirklich nie für Europa qualifizieren. Wir würden hier komplett untergehen. Also das geht gar nicht. Ich erzähle das, glaube ich, zum dritten Mal, aber letztes Jahr dieses Spiel in Homburg, glaube ich, im DFB-Pokal stand ich mit Peter Böhmer irgendwie. Ich glaube, wir haben uns mit Ralf Gunisch getroffen, weil unser Zug mal wieder furchtbar Verspätung hatte und Ralf uns dann irgendwo eingesammelt hat. Und Peter sagte auch nur, ja, ist ganz schön stressig hier die englische Woche, ne? Aber weißt du was? Die Bayern-Fans lachen uns jedes Mal aus, wenn ich sowas erzähle, weil die haben das jede Woche. Und ja, nicht mit irgendwelchen Touren nach Homburg, sondern einmal komplett in Europa, kreuz und quer. Und wir jammern hier rum, wenn wir einmal DFB-Pokal spielen oder einmal in der Saison. Das ist die einzige Woche in der ganzen Saison, wo die Liga eine englische Woche fabriziert. Und wir kommen hier jetzt schon in Zeitstress, ne? Also keine Ahnung, wie wir das machen, oder wie die Heidenheimer das aktuell machen.
Gar nicht. Ja. Bei Heidenheim macht das einfach fast niemand, oder?
Ja, keine Ahnung, weiß ich nicht. Müssen wir Frau Mea mal fragen.
Ja, genau, aber es ist ja, also, und man verkürzt dann wahrscheinlich. Irgendwann sagt man, ja, okay, bis hierhin und nicht weiter. Also dann geht man nicht nochmal in das, also bei Spielberichten zum Beispiel, nicht nochmal in das taktische Detail oder Nina schaut nicht nochmal in die 12. Facebook-Gruppe von der Fanszene des kommenden Gegners oder so.
Ja, muss ich mal gucken, was ich bei Heidenheim so abspecke. Aber da habe ich zumindest, kann ich mir schon ein bisschen vorstellen, was ich da schreibe zumindest.
Das muss ich mal eben sagen, Heidenheimer Fanszene aus meiner Sicht sehr stabil. Also was ich so von denen in Erinnerung habe, habe ich viele, viele gute Aktionen. Also ich glaube, die haben auch schon die ein oder andere Ultra-Gruppierung von Gegnern mal verarscht. Und ansonsten auch immer politisch, wenn sie sich äußern, das durchaus korrekt getan. Ich rede hier als Laie, aber ich bin mir da relativ sicher, dass ich den Eindruck zumindest noch habe.
Die haben noch irgendwie, das habe ich, glaube ich, bei dir gelernt, Nina. Hier, die haben noch Beef mit dem VfB.
Ja, wegen Societas.
Ja, genau. Ja,
der Frauengruppe. Ich weiß gar nicht, ob sie noch gibt.
Bildungsmelanton, finde ich fantastisch. Fanszene, muss ich ja ehrlich gestehen, ich muss das jetzt auch hier nochmal loswerden, habe ich wahrscheinlich schon mal gemacht. Ich kenne mich mit Fanszene echt nicht aus. Das muss ich ehrlich sagen. Ich kenne so ein paar Namen und so und habe dann immer so einen Eindruck davon und ich finde das echt gut, wenn ich dann, also da lerne ich richtig viel dazu. Das ist richtig cool.
Das ist gut, das freut mich.
Genau, deswegen.
So geht das ganz viel mit deinen Spielberichten.
Genau, ja, Stunde 10, Stunde 9. Haben wir noch was?
Nee, aber da kriegt man locker 13 Kilometer gelaufen, wenn man ein bisschen fit ist, ne? Also finde ich gut.
Ja, die Frage ist ja, machen wir noch eine Redax am Donnerstag?
Boah, ich bin, mein Zug fährt um 12. Also wenn, dann müssen wir das wirklich früh machen, weil ich muss ja auch noch zum Bahnhof.
Dein und Zug fährt um 12?
Donnerstag zum Blindenfußball-Schiedsrichter-Gedöns.
Ah, da bist du schon. Okay, das heißt, Bochum, du übernachtest nicht in Bochum?
Nee, ich fahre noch wieder nach Hause.
Du fährst nach Bochum, du fährst nach Hause und dann Donnerstag um 12 weiter.
Ja.
Jet Set.
Ja, die Bahnbonuspunkte müssen fliegen, ne? Alles gut.
Ja, okay. Krass.
Der Zug darf nur bitte keine Verspätung haben auf dem Rückweg, wenn ich da irgendwie strande und ja, Donau wird, so schlimm wird's nicht, aber wenn ich dann irgendwie in, keine Ahnung wo, ich glaube in Dortmund haben wir einen kritischen Übergang, also da habe ich keinen Bock zu übernachten, also dann, ich möchte bitte noch nach Hause kommen am Mittwochabend.
Das wäre ganz gut, und zwar mit 3 Punkten im Gepäck, bitte.
Auf jeden Fall.
Ja, das sowieso. Ich wäre richtig enttäuscht, wenn wir nicht gewinnen.
Ja, es ist tatsächlich jetzt so, ne? Also auch wenn du dir das anschaust, ne? Jetzt Bochum, Heidenheim und danach Augsburg, Union und Augsburg, das sind jetzt so die Spiele, wo du sagen musst, so, ja, also du hast es bis hierhin gebracht, hast ganz gut Punkte gemausert schon, gemausert, ist ja auch egal. Aber jetzt kommt das dann so ein bisschen drauf an, ne? Also jetzt, das sind jetzt schon die Spiele, die können schon, ja, Entscheidungen wird das nicht bringen, Vorentscheidungen vielleicht auch noch nicht, aber doch echt
Tendenzen.
Tendenzen richtig liegen, so, ne? Wenn du da jetzt, ja.
Es wird ja so sein.
Mitarbeiter des FC St. Pauli aus dem Medienteam habe ich über 8 Punkte aus den kommenden 4 Spielen fabuliert. Wie geil das wäre, wenn du keins davon verlierst, sondern 2 auch noch gewinnst.
Also ich glaube auch, wenn wir Donnerstag uns nicht treffen zur Redax, sondern erst wieder am Sonntag oder Montag, dann hätten wir gerne 4 Punkte mehr. So, ich glaube, das ist, also wir hätten natürlich gerne 6 Punkte mehr, aber mit 4 Punkten mehr könnte ich leben.
Nein, ich kann nur mit 6 Punkten leben, glaube ich.
Ja, das ist, that's the spirit.
Ich muss, also Heidenheim will ich mich rächen. Das müssen die jetzt auch gewinnen.
Für die Sonderzugfahrt damals, für die lange, meinst du?
Nee, das nicht. Ich meine dafür für das Hinrundenspiel, weil wir da verloren haben.
Ach so, ja, gut, okay. Ja,
ja. Sport gab es ja auch noch. Scheiße unnötig.
Ey. Ja, das war richtig
scheiße. Deswegen. Bin ich heute noch sauer.
Ja, die verlieren ja den Maloney an Mainz jetzt wahrscheinlich noch im Winter. Ich bin ein bisschen Transfer-Gossip. Aber der hat sowieso schon, da hat der Frank Schmidt die Einstellung kritisiert. Der war auch irgendwie spontan mal nicht im Kader. Das war ja einer der Leistungsträger der Vorsaison. Der, also mit Tim Kleindienst und Jan Niklas Beste zusammen. Aber der hat auf jeden Fall da im defensiven Mittelfeld richtig was gerissen. Und der hat in der Hinrunde auch seinen Stammplatz verloren und so. Und jetzt wird er wohl wechseln. Gen Mainz.
Aber hast du das, wenn wir schon über Gegner und Trainer reden, hast du das mit Dieter Hecking mitbekommen und seiner Ansage an Boadu? Ich muss das nochmal nachlesen für morgen. Der muss ja irgendwie da was passieren. Okay, offensichtlich nicht. Muss ich mir da auch nochmal in Ruhe anlesen. Der muss auch da irgendwie ausgekreist sein.
Ja, okay.
Die Nerven liegen blank im Abstieg.
Die Nerven liegen blank, ne? Also, ja, genau.
Gut.
Schauen wir mal. Okay.
Haben wir's.
Gut. Dann haben wir es und wir sehen uns dann am Donnerstag vielleicht zur Redax wieder, wenn wir das spontan entscheiden. Nein, tun wir was höchstwahrscheinlich nicht. Da wollen wir jetzt nichts versprechen, was wir nicht halten. Ende der Woche, Ende kommender Woche, Anfang übernächster Woche werden wir uns wahrscheinlich wieder hören.
Okay.
Richtig.
Schönen Sonntag, schönen Wochenbeginn an alle HörerInnen und ZuschauerInnen auf YouTube.
Ja. Genau. Ciao. Abonniert uns auf YouTube, Leute. Yeah. Ciao.
Tschüss.